keine Utopie.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Empathie ist keine Utopie mit Heiner Thorburg, Maria Meiler und mir, Lukas Bechtle. Und wir sprechen heute zu einem sehr aktuellen Thema. Wie wir alle wissen, befinden wir uns ja momentan in einer Krisensituation schon seit einiger Zeit und es wird vermutlich auch noch eine Weile so weitergehen. Und da ist natürlich Führung oder Führen ein riesen und wichtiges Thema. Und dazu wollen wir uns heute in dieser Runde austauschen. Vielleicht ein, zwei Gedankengänge von meiner Seite zum Start. Ich glaube, dass ein extrem wichtiger Part der Führung heutzutage Optimismus sein sollte. Man kann viel über Krisen sprechen, aber man muss trotzdem schauen, dass man die Leute mitnimmt, dass man optimistisch bleibt und optimistisch auch in die Zukunft schaut. Und da passt natürlich unser Titel Empathie ist keine Utopie auch wunderbar rein. Denn ohne Empathie kann man in der Krise auf keinen Fall führen. Und hiermit würde ich gerne die Diskussionsrunde eröffnen. Vielleicht, Heiner, magst du anfangen mit deinen ersten Gedankengängen zu dem Thema Führen in der Krise?
Also ich greife das natürlich sofort auf. Das Thema Empathie ist in der Krise wahrscheinlich noch wichtiger als in normalen Zeiten. Denn in normalen Zeiten wird das häufig über den Erfolg des Unternehmens, wie auch immer das zustande gekommen ist, überdeckt, wird wenig hinterfragt. Aber in der Krise kommen natürlich alle Schwächen raus, die so ein Unternehmen hat. Und wenn da keine Empathie ist, dann ist das eine große Schwäche, wie wir wissen. Und dann muss man in der Krise auch seine Führungsmannschaft vielleicht nochmal neu sortieren. Denn du musst anders führen, du musst mit Vertrauen führen. Die Kontrollmechanismen, die viele hängen, weil sie eigentlich im tiefen Herzen Mikromanager sind und Controller, die funktionieren in diesen Zeiten nicht. Insbesondere, wenn du auf Abstand führen musst, weil viele deiner Leute gar nicht da sind, sondern im Homeoffice. Insofern ist Empathie wichtiger denn je.
Absolut, absolut. Und Empathie ist ja an sich ein Instrument, ein Werkzeug, das wir alle bis zu einem gewissen Grad besitzen oder manche auch nicht. Nur es gibt verschiedene Arten der Ausprägung. Für eine Führungskraft ist es eines der Kernmittel und wie ihr sagt, vor allem in der Krise, in der es ja schwere Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen gilt, führt Empathie dazu, erstmal dieses Wir-Gefühl und diese Zukunftsmotivation aufzubauen. Und das ist nun mal Aufgabe einer Führungskraft. Führung verstehe ich als Ex-Googler auch als etwas sehr Laterales. Wir waren alle zur Führung angeregt. Das heißt, diese Motivation, dieses Wir-Gefühl musste nicht per Definition von Top-Down kommen. Und trotzdem würde ich sagen, jede Position Top-Down sollte das als Default-Mechanismus mitbringen. Und je mehr sie in der Fläche verbreitet ist, umso besser natürlich für das gemeinsame Gelingen einer Krisenbewältigung.
Ja, ich glaube, dass vor allem auch in der Krise ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, so ein bisschen auch dieses Gleichgewicht hinzukriegen. Also wirklich den eigenen Mitarbeitern oder den Leuten, die einem berichten, natürlich viel Freiraum zu lassen, viel Selbstständigkeit zu geben. Aber man braucht ja in der Krise auch eine führende Persönlichkeit oder eine Person, die vorangeht, die Leute mitnimmt, die denen auch aufzeigt, hier, pass auf, in die Richtung kann es gehen. So bleiben wir erfolgreich. Also wirklich einen klassischen Leader. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, von der viele Leute stehen. Einerseits extrem viel Selbstständigkeit den Leuten überlassen, auch durch Remote Work. Man sieht sie nicht mehr jeden Tag. Man muss natürlich vertrauen, ist auch wichtig, aber trotzdem eine Persönlichkeit zu haben, die die Leute mitzieht und nach vorne optimistisch vorangeht.
Wobei das eine Riesenherausforderung ist. Sie sind es nicht gewöhnt. Und es widerstrebt auch einem großen Teil der Führungskräfte, sich wirklich um ihre Mitarbeiter zu kümmern.
Und Studien zeigen, dass in einem emotionalen Zustand, in dem wir uns zum Beispiel in Ärger befinden, in Angst, also in einer höheren Ausprägung von der Emotion, unsere Empathie sinkt anderen gegenüber. Das heißt, eine Führungskraft, die durch eine Krise führt, ist selbst unter Anspannung. Und in dieser Anspannung ist es für jeden schwieriger, Empathie aufzubringen. Das heißt, wenn ich mit wenig Empathie ausgestattet ins Spiel gehe, kann ich davon ausgehen, dass davon wirklich nicht mehr viel übrig bleibt.
Ja. Ja. Ja, man muss sich am Ende des Tages irgendwie versuchen, in jeden Mitarbeiter, der seine eigene private Krise ja auch irgendwo durchläuft, in den hineinzuversetzen und schauen, okay, wie kann ich dieser Person jetzt helfen, auch beruflich zu der Leistung zu kommen, die ich dann wiederum brauche, damit unsere Abteilung sozusagen vorangetrieben werden kann oder unser Unternehmen vorangetrieben werden kann. Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Das fällt, glaube ich, jedem von uns auch schwer, wenn man selber mit Sachen zu kämpfen hat, selber in einer Krise ist, selber irgendwie schauen muss, wie kommt man voran, sich dann auch nochmal auf die Mitarbeiter einzulassen und versuchen, die wirklich mitzunehmen und denen Unterstützung anzubieten und sich auf die Probleme von ihnen einzulassen.
Ja, und das sind ja teilweise, das haben wir ja gesehen, in diesen Covid-Zeiten existenzielle Krisen, wo es wirklich darum geht, wie lange überlebt mein Unternehmen, wenn überhaupt, und was können wir tun, um den Weg in die richtige Richtung zu bringen? Und da hört es dann eben nicht auf, dass man als Leader sich um seine Mitarbeiter kümmert. Du musst genauso deine Kollegen mitnehmen. Und da ist auch teilweise sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, weil wir haben es jetzt schon so oft gesagt, Empathie ist ungleich verteilt. Und es gibt halt viele Führungskräfte, die können mit Empathie wenig anfangen. Und die meisten Teams haben solche. Und da muss der Leader schauen, dass er die auf irgendwie mitnimmt und im Zweifel muss er sie austauschen.
Welche Herausforderungen erlebt ihr denn bei euren Kunden als die Führenden in der Krise?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass die Führungskräfte in Lethargie verfallen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und das ist halt Mangel an Führung. Und da komme ich wieder auf den Leader zurück. In dem Augenblick, wo er das spürt, oder besser noch, bevor das überhaupt diese Richtung nehmen kann, muss er sein Team mitnehmen, positiv motivieren. Wir sprachen über Optimismus. Ohne Optimismus geht gar nichts. Ja? Wenn der Optimismus stirbt, dann ist das Unternehmen gestorben. Egal, wie schwer die Krise ist. Wir haben so viele Krisen in unserem Leben, in unserer Geschichte gemeistert. Warum sollen wir diese nicht meistern? Natürlich werden wir die meistern. Es wird nur ein bisschen tougher als die letzten 20 Jahre, weil es ist uns ja noch nie so gut gegangen. Und das erschwert diese Situation natürlich, weil da sind jetzt Generationen, die wissen gar nicht, was das heißt. Krise. So, denen muss man beibringen, was es heißt. Demut. Und Energie, die müssen das als Herausforderung begreifen, als Challenge und marschieren. Und dann funktioniert es in der Regel.
Ja, was ich jetzt aus meiner, ich meine, wir bewegen uns ja sozusagen hauptsächlich im ganzen digitalen Umfeld und was ich mitbekommen habe jetzt bei unseren Klienten oder Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, ist, dass sie oftmals gar nicht mehr wissen, in welche Richtung soll ich jetzt führen. Weil die Leute, mit denen wir sprechen, die haben die ganzen letzten Jahre irgendwie Innovationseinheiten aufgebaut. Es ging nur darum, neue digitale Produkte, da war viel Geld da, man konnte viel probieren, man konnte viele einfach neue Sachen ausprobieren. Und das Ganze wird jetzt natürlich schwieriger. Also wie soll ich jetzt meinem Team wirklich noch erklären oder wie soll ich das rechtfertigen, zu sagen, wir bauen jetzt das nächste Produkt basierend auf künstlicher Intelligenz, um irgendwie Vorreiter im ganzen Digitalumfeld zu sein. Gleichzeitig haben wir Schwierigkeiten, überhaupt profitabel zu sein als Unternehmen. Und ich glaube, dieses Spagat ist jetzt für die Leute, mit denen wir gerade oder mit denen ich viel spreche, ist momentan eine große Herausforderung. Also einerseits an den Zielen der Innovation festzuhalten, den Standort Deutschland als Innovationsstandort weiter voranzutreiben. Andererseits aber zu schauen, okay, wir haben nicht mehr diesen Luxus, dass unser Kerngeschäft so toll funktioniert, dass wir das alles machen können, sondern wir müssen das irgendwie versuchen zu verbinden, dass es ein profitables Geschäft wird.
Um diesen Spagat hinzubekommen, den du da beschreibst, Lukas, braucht es diese Portion Empathie. Und diese Portion Empathie braucht auch wiederum auch ein eigenes Gesetztsein, eine innere Ruhe, gewisse Seniorität und Reife. Da gibt es ein sehr interessantes Modell von Robert Keegan, einem amerikanischen Psychologen. Der hat in den 80ern über The Evolving Self geschrieben. Und was er da beschreibt, ist im Endeffekt ein mehrstufiges Modell der menschlichen Entwicklung, das wir anlegen können von der Kindheit bis ins über die Adoleszenz bis hin ins Erwachsenenalter und genauso auch anlegen können auf Menschen, denen es plötzlich nicht gut geht oder wenn wir etwas Neues lernen müssen. Und die ersten Stufen, die ihr beschreibt, sind, ich sage, ich will oder ich will nicht. Die nächste ist, ich lerne zu sammeln, zu ordnen und daraus irgendwie ein System zu machen. Und erst später lerne ich, mich zu etwas zugehörig zu fühlen, ja, eine Institutionalisierung. Und erst ab diesen Stufen kann ich eigentlich führen. Menschen verfallen typischerweise in Krisen in vorige Stadien zurück. Das heißt, wenn ich verunsichert bin, fange ich erstmal nur zu sagen, oh Gott, ich will oder ich will das nicht. Oder vielleicht im besseren Fall sind noch fähig, Dinge zusammenzusammeln, doch vielleicht nicht mehr eine höhere Ordnung zu geben, nicht mehr zu verstehen, wer sie selbst in dem Zusammenhang sind, etc. Und eine Führungskraft braucht mindestens die Reife, die Stufen darüber erreicht zu haben. Ansonsten kann ich andere Menschen nicht mehr führen.
Also es gibt einige abschreckende Beispiele in unserer deutschen Wirtschaft. Und für mich ist Adidas zum Beispiel eins der abschreckendsten, weil, und da fehlt, glaube ich, strategisches Denken und Kreativität. Da sind die Kosten runtergeknüppelt worden. Gute Führungskräfte haben aufgegeben und sind gegangen. Und die Situation ist zurzeit alles andere als lustig. Oder nehmt ProSiebenSat.1. Das ist heutzutage Pennystock. Weil auch dort Leadership vergessen wurde. Und unter Leadership verstehe ich eben beide Seiten. Natürlich musst du auf der einen Seite sehen, dass die Effizienz erhöht wird, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Aber du musst gleichzeitig dein Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und wenn du das nicht tust, dann holt dich das Unheil ein. Und es wird extrem schwierig. Es geht ja dann auch um einen Führungswechsel, geeignete Leute zu finden, die das übernehmen sollen. Extrem schwierig.
Was wir uns vielleicht noch überlegen könnten, aus jeder, sag ich mal, Krise entstehen ja immer auch Chancen. Oder zumindest, ich sag mal, nach jeder Krise geht es immer bergauf. Und wenn man sich jetzt das ganze Führungsthema anschaut, was seht ihr für Chancen bei empathischen Personen oder empathischen Führungskräften in der Krise im Vergleich zu jetzt nicht empathischen Führungskräften?
Also bei nicht empathischen Führungskräften ist das, glaube ich, gar nicht im Mindset. Die können sich gar nicht vorstellen, wie es weitergeht. Ja, außer, dass sie da alles zusammenstreichen und nochmal 1000 Menschen rausschmeißen. Aber den nächsten Schritt zu tun, zu sagen, was du ja richtig gesagt hast, auf jede Krise folgen Herausforderungen positiver Art. Da kommt wieder etwas, da kommt Wachstum, da kommt Gewinne, wenn man es richtig macht, kehren zurück. Es gibt immer ein Leben danach, das das Gegenteil von dem ist, was man gerade durchlitten hat.
Ich denke, es hat auch große Chancen für Menschen, die sonst vielleicht nicht genug gesehen wurden in dem Unternehmenskontext, plötzlich in eine extrem mehrwerthaltige Führung zu gehen für den Rest. Während einige vielleicht in ihrer eigentlichen Rolle nicht mehr gut führen können, weil sie selbst nicht mehr sicher genug sind, weil sie selbst diese Empathie für andere nicht mehr aufbringen, können sich dann plötzlich solche hervortun, die vielleicht vorher leiser waren, weil sie einfach mehr zugehört haben, weil sie mehr mitgefühlt haben. Und damit einen extrem positiven Mehrwert auch für ein vielleicht neues Wachstum, für eine neue, komplett neue Ausrichtung von Unternehmen darbieten können.
Aber dafür brauchst du ein Kontrollgremium, ein Aufsichtsrat, ein Beirat, besetzt mit Menschen, die sich engagieren, die genau hingucken, die dir dieses Dilemma hautnah mitfühlen müssen, wenn sie sich interessieren. Viele interessieren sich ja nicht. Die sitzen nur da oben, weit abgehoben und können im Prinzip die Menschen auf der Führungsebene gar nicht beurteilen. Und das ist dann dramatisch. Also du brauchst da oben Leute, die sagen, wir müssen Wechsel vornehmen und wir haben doch da und da und da in unserem Unternehmen, da haben wir doch Leute, die bisher nicht so aufgefallen sind. Aber wenn ich mir anschaue, was die machen, lass es doch mit denen mal reden. Lass uns die mal schauen, ob wir sie wecken können zu größeren Geschichten. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst, und da brauchst du Empathie natürlich, die Kunst, diese Menschen wach zu küssen und zu sagen, weißt du was, du hast einen super Job gemacht, das haben viele nicht gesehen, aber ich glaube an dich. Komm, mach. Bevor man monatelang draußen wieder sucht und nicht fündig wird. Ich kann immer nur, auch wenn das gegen meinen Egoismus verstößt, ich kann den Firmen immer nur raten, schaut erst nach innen. Und wenn es da keine Talente gibt, dann geh nach draußen. Ja? Aber da muss man schon objektiv bleiben. Und wichtig in unserem Metier ist ja die Langfristigkeit der Beziehung. Und wenn du anerkannt bist bei deinem Klienten als ehrlicher Makler, dann hast du eigentlich gewonnen. Und dazu gehört, dass man auch den Blick nach innen wirft und sagt, ihr habt doch hier ein, zwei tolle Typen, gebt denen doch eine Chance.
Dazu müssen diese Personen bereits vorher aktiv gewesen sein, sich darum zu kümmern. Also das heißt, das erst in der Krise zu entdecken, ist oft ein bisschen spät.
Stimmt.
Und damit führt das, finde ich, auf einen extrem, extrem wichtigen und interessanten weiteren Punkt, nämlich die Besetzung der Gremien außenrum. Also zum Beispiel eines Aufsichtsrats. Ja. Wonach gucke ich noch? Schaue ich, ob die das Fach gut können? Vermutlich ja. Trotzdem, worauf achte ich noch? Und da wäre dieser Faktor Empathie sicher einer, der groß zu schreiben ist. Und ich weiß nicht, wie führend der in der Besetzung von Aufsichtsräten vorgenommen wird. Was meint ihr?
Das ist ein Thema für den Heiner.
Also da ist, wie nennt man das so schön, noch viel, viel Spielraum nach oben. Ganz entscheidend bei diesen Gremien ist der Vorsitzende. Und wenn es der falsche Vorsitzende ist, dann hast du eigentlich verloren. Und wenn ich sage, der Falsche, wenn der die Industrie nicht kennt, keine operative Erfahrung mitbringt, oberflächlich sich mit einfach nur das Amt haben will, weil ihm das gut tut, seinem Ego gut tut, das sind die Falschen. Und ich höre das ja immer wieder, dass gesagt wird in diesen, man muss nicht Vorstandsvorsitzender gewesen zu sein, um in so ein Gremium zu kommen. Das stimmt. Aber der Vorsitzende des Gremiums, der sollte es tunlichst CEO gewesen sein. Weil das sonst überhaupt nicht beurteilen kann, wer den CEO-Job erfolgreich oder nicht erfolgreich macht. Da kommen ja Leute rein in diese Gremien, die sind full of themselves, weil sie einfach ja Big Egos haben, aber mit einem Big Ego gewinnst du keine Kriege. Du hast nämlich keine Armee hinter dir mit dem Ego. Und dann bist du verloren. Dann ist das Unternehmen verloren. Und da kann ich nur appellieren an die Investoren, guckt euch genau an, wen ihr an die Spitze setzt. Denn davon hängt ab, ob ihr einen guten oder einen schlechten CEO bekommt.
Ja, ich meine, also vielleicht ist die Krise tatsächlich dann eine Chance für uns, dass weniger nicht empathische Leute an der Führung sein werden, weil die empathischen Leute sich durchsetzen, das sozusagen auch wahrgenommen wird, gesehen wird und die anderen einfach Stück für Stück wegfallen. Das sehe ich jetzt sozusagen als, könnte ein Benefit sein von der ganzen Krisensituation.
Ja.
Hoffentlich. Wäre sehr wünschenswert.
Dann vielen Dank für die erneute Diskussionsrunde hier. Wir nehmen mit, wie schon gesagt, dass wir gegebenenfalls aus der Krise tatsächlich mit mehr empathischen Führungskräften rausgehen, als mit denen wir reingegangen sind. Optimismus ist ein wichtiger Punkt, den jede Führungskraft in der aktuellen Zeit einfach verinnerlichen sollte. Man muss als Leader vorangehen, man muss die Mitarbeiter mitnehmen und in dem Sinne wieder eine erfolgreiche Folge abgeschlossen. Falls ihr Spaß daran habt, uns zuzuhören und euch der Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf den Kanälen und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Empathie ist keine Utopie.